die Rolle des Bösen in Gottes Plan. Meine Gliederung entspricht aber der Gliederung in dem Heft. Erstens der Ursprung des Bösen, zweitens zwei Sündenfälle, drittens das Kreuz Jesu Christi, Gottes antidiabolische Aktion, wie es ein Theologe genannt hat. Viertens, die heutige Situation ist Kampfesituation. Fünftens, das Ziel, die totale Entmachtung des Feindes. Darüber, dass es viel Böses in unserer heutigen Welt gibt, brauche ich nicht zu sprechen. Das kann ich mir sparen. Da genügt ein Blick in die Zeitung oder in die Nachrichtensendungen. Ich brauche auch nicht lange begründen, dass das Böse in den letzten Jahren doch sehr angestiegen ist. Das Böse wächst. Ich neige nicht zur Schwarzmalerei. Ich hatte eine rheinländische Mutter, eine rheinländische Frohnatur. Also ich neige nicht zur Schwarzmalerei, aber es ist doch einfach eine Tatsache. Ob man denkt an die Drogenabhängigkeit, an die Ausbreitung der AIDS-Krankheit, an steigende Kriminalität und was soll ich noch nennen, Sie können Sie jede Polizeidienststelle fragen, dass das im Zunehmen ist, rein statistisch. Und dabei dachten wir doch vor 3 Jahren, dass es nun langsam friedlicher und besser wird auf Erden, Ost-West-Entspannung und langsam verständigt man sich endlich und die schrecklichen atomaren Gefahren sind weg und dann brach das Sowjetimperium auseinander, ohne Atomkrieg sogar. Ganz ohne Krieg, vielleicht hat in der Geisterwelt ein Krieg stattgefunden, West siegte über Ost. Es gibt ja auch zuständige Fürsten, Engelfürsten, die über die Völker gesetzt sind. Jedenfalls, wir dachten, ach, wie wunderbar, aber wir sehen, dieses Auseinanderbrechen ist überhaupt nicht ohne Gefahren. Vorhin hat ein lieber Bruder das Heft gekauft, was da auch am Tisch liegt. Es gibt keinen Zufall von Dr. Paul Müller. Und ich sagte so im Gespräch, was morgen kommt, ist auch kein Zufall. Ich weiß nicht, ich bin gespannt auf morgen Abend, wie die Franzosen abstimmen werden. Ich habe heute gedacht, lieber Gott, ich weiß wieder nicht, was ich beten soll. Steht ja auch in Römer 8, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wisst ihr's? Soll ich für morgen die Franzosen beten, dass sie mit Ja oder mit Nein abstimmen? Ich habe gedacht, lieber Vater, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dein Wille geschehe, dein Plan ist recht. Ob ein Nein zu Europa eine verzögernde, aufschiebende Wirkung hat, ob da wieder mal eine Verzögerung hineinkommt in die endzeitlichen Einheitsbestrebungen oder eine Umgruppierung, sodass sich 10 irgendwie herausbilden, England vielleicht abdriftet, wer weiß, ich weiß nicht, was ich da beten soll, der Herr macht es schon recht, oder kommt ein Ja der Franzosen, dann freut sich Kohl. Also ich habe gesagt, Herr, in dem Punkt weiß ich nicht, was ich beten will. Ich warte es in Gelassenheit ab. Es gibt keinen Zufall. Der Weg des Herrn ist recht. Ein Wort von Jakob Kröger. Vielleicht zitiere ich das am Schluss nochmal ausführlicher. Römer 5, Vers 20b hat Jakob Kröger, der Gottesmann Jakob Kröger, so übersetzt in einer Auslegung, die er mal geschrieben hat, über Römer 1 bis 8, Onken Verlag 1949, ist meines Wissens längst vergriffen. Wo aber die Sünde ins Unermessliche gestiegen war, da hat sich die Gnade in ihrem Reichtum noch weit mächtiger erwiesen. So übersetzt er Römer 5, Vers 20b und wir haben wirklich den Eindruck, die Sünde steigt ins Unermessliche. Nicht nur bei den Kriminellen und die Medien haben fleißig Anteil daran. Die Sünde steigt und nimmt zu. Ich sage es nicht pharisäisch, wir sagen es nicht von oben herunter, sondern indem wir wissen, ich wäre ja vielleicht genauso drogenabhängig oder was, wenn nicht die Gnade Gottes mich bewahrt hätte vor solchen Wegen. Keiner von uns hat recht, Grund zum Pharisäismus. Aber das Böse nimmt zu, auf allen möglichen Gebieten. Wo aber die Sünde ins Unermessliche gestiegen war und fortwährend steigt, gerade in den Jahren, in denen wir jetzt leben, da hat sich die Gnade in ihrem Reichtum noch weit mächtiger erwiesen und wird sich weit mächtiger erweisen. Erster Punkt, der Ursprung des Bösen. da gab es schon in alter Zeit im 1. 2. Jahrhundert nach Christus einen gnostischen Irrlehrer namens Markion. Und dieser Markion hat gesagt, der Ursprung des Bösen liegt in Gott. Und Gott ist ein Wesen, in dem Licht und Finsternis gemischt sind. Die kämpfen in Gott, ein Dualismus in Gott. Und weiter hat dieser Markion dann gelehrt, folgerichtig, der Gott des Neuen Testamentes sei ein anderer als der Gott des Alten Testamentes. Der Gott des Neuen Testamentes, der liebe Heiland, lauter Licht und Liebe. Der Gott des Alten Testamentes, Dualismus, Zerrissenheit, Licht und Finsternis in ihm. Ja, wenn dieser Mann recht hätte, es gibt auch in der Gegenwart manche Einzelne, die noch so denken, wenn die recht hätten, dann könnte man ja nur wünschen, da müssten wir beten, oh lieber Gott, möchte doch bei dem Kampf, der in dir drinnen stattfindet, das Gute am Ende bitte triumphieren und nicht das Böse. Was würde es dann bedeuten, was Paulus einmal sagt, Epheser 3, wir sollen erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes, wenn Gott selber ein Gemisch ist aus Finsternis und wir sollen erfüllt werden zur ganzen Gottesfülle, dann wären wir ja, wenn wir ganz von Gott erfüllt sind, wiederum Licht und Finsternis gemischt, dann wären wir da, wo wir heute schon sind, zerrissene, gespaltene Wesen, wie der Mensch von Haus aus ist. Und auch das Kind Gottes hat zwei Naturen. Nein, so ist Gott nicht. Und der Gott des Alten und Neuen Testamentes können wir überhaupt nicht auseinanderreißen, als sei der Gott des Alten Testamentes ein finsterer Rachegott und der Neutestamentliche nur lauter Licht und Liebe. Können wir nicht auseinanderreißen. Unmöglich. Die Nazis wollten uns beibringen, als ich in die Schule ging, da hatten wir Lehrer von der Nazi-Ideologie geprägt und die wollten uns auch sowas beibringen. Altes Testament, altes Judenbuch, Neues Testament, doch ja, also Jesus, blond germanisch frisiert, brutal blond germanisch Jesus, den können wir dann schon brauchen. Man wollte irgendwie ja fromm sein, die Nazis. Aber das war natürlich nur Betrügerei. Wer die Bibel kennt und wer mal darauf achtet, in meinem griechischen Neuen Testament kann ich das noch besser, da finden wir doch im Neuen Testament auf Schritt und Tritt Zitate aus dem Alten. Ob Paulus, ob Matthäus, ob Offenbarung, Schritt für Schritt, manchmal in jedem dritten, vierten Vers, Zitate oder Anklänge ans Alte Testament kann man gar nicht auseinanderreißen. Es ist ja nicht so, als wäre der Gott des Alten Testaments, Jahwe Jehova, nur ein finsterer Rachegott. Wie viel Liebe, Gnade, Güte, die Fülle deiner Liebe, der Reichtum deiner Gnade leuchtet immer wieder schon auf im Alten Bund. Gott kann in seinem Herzen gar nicht warten, es zu offenbaren. Und im Neuen haben wir da nur den lieben Gott, der niemand was zu Leide tut. Im Neuen Testament, da kann man tief erschrecken. 18 Mal hat Professor Hallesby seinerzeit nachgerechnet, 18 Mal käme im Matthäusevangelium die ewige Verdammnis vor. Also ewig äonisch. Immerhin äonische Pein, äonische Strafgerichte, 18 Stellen allein bei Matthäus. Wenn Sie mal wieder das Matthäus-Evangelium lesen, da kann man schon an manchen Stellen ziemlich schockiert sein. Er wird inmitten entzweischneiden und ihm sein Teil geben mit den Heuchlern in die äußerste Finsternis geworfen. Da wird sein Heulen und Zähne knirschen. Im Neuen Testament haben wir auch viel Vergeltung. 2. Thessalonicher 1 vom Buch der Offenbarung und Hebräerbrief ganz zu schweigen. Wir können das nicht auseinanderreißen. Gott ist eines. Nein, das Böse kommt nicht aus Gott. Markion und andere haben sich dabei auf Jesaja 45 berufen. 45, Vers 7. Der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe. Das ist allerdings ein hartes Wort. Die Finsternis schaffe. Bara. Bara ist ein starkes Wort, das nur in Bezug auf den Schöpfer Gott gebraucht wird. Dreimal kommt es vor in 1. Mose 1. In dem Buch Urknall und Schöpfer Gott finden Sie ausführliche Ausführungen darüber. Also das war jetzt doppelt ausgedrückt. 1. Mose 1 über Bara und andere hebräische Zeitwörter. Bara wird nur vom Schöpfer gebraucht. Creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts. Aus dem Nichts ist so gemeint, dass Gott keinen Rohstoff vorfand, präexistenter Rohstoff. Das war so griechisch-philosophisches Denken, das auch ins Judentum eingedrungen ist zum Teil. Dass Gott so geschaffen hat, da war ein Tohu Wabohu, das war der präexistente Rohstoff. Und aus dem hat er dann was gemacht. Das ist heidnisches Denken, aber nicht biblisch. Gott braucht keinen Rohstoff, aus nichts schafft er. Das heißt wohl aus seinem Wort und seinem Geist heraus, und seinem Herzen der Liebe. Der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, bara, den Frieden, Shalom, mache und das Unglück schaffe. Ich, Yahweh, Jehova, der Unwandelbare, der ewig Seiende, bin es, der dieses alles wirkt. Und in einem Kommentar, den ich zu Hause habe von Elliker, da steht mit Recht, man darf in der Bibel nie etwas aus dem Zusammenhang reißen, sonst kann man mit der Bibel alles beweisen. Auch hier müssen wir auf den Zusammenhang achten, und wenn wir das tun, wovon ist denn die Rede hier in Jesaja 45 von Kores oder Cyrus, den Gott benutzt hat, diesen heidnischen König? Vorher hat er den Nebukadnezar geschickt und gemacht, gemacht und geschickt. Und dann hat er einen Kores gemacht, geschaffen, der hat sich ja nicht selber geschaffen. Gott hat alle diese Figuren geschaffen und an ihren Platz gestellt, als die Zeit jeweils erfüllt war. Und so den Nebukadnezar und so den Kores. Es geht hier um völkisches Heil und Unheil und nicht etwa um die Frage nach der Erschaffung des Satans. In Jesaja 45. Gott ist der Gott, der den Nebukadnezar gemacht hat und den Kores, der den Stalin gemacht hat und den Gorbatschow. Und so könnten wir manche Parallelen dazu noch nennen. Das Böse kommt nicht aus Gott, wohl aber wurde die Möglichkeit, die Chance, die Gelegenheit zum Bösen von Gott freigegeben. So darf man das wohl formulieren. In dem Moment, wo er das All aus sich heraus schuf, da war diese Möglichkeit gegeben. Solange das All in ihm war, war die Möglichkeit nicht. Ja, und jetzt fragen wir noch einmal, Herr, wie ist denn dein Wesen? Wer es nun ganz genau wissen will, wie viel Prozent Finsternis sind in Gott? 80, 50, 49. 49, das wäre ja schon gut. Dann hätten wir eine Sperrmajorität, 51% Licht in Gott. Oder sind es gar 80 oder sind es 99? 1. Johannesbrief 1, Vers 5. Der Johannes ist es ja, der uns diese wunderbaren Aussagen macht über das Wesen Gottes. Das Allerwichtigste ist manchmal auch das Allereinfachste. Ganz wesentliche Dinge, die sind manchmal ganz einfach. Und ich gebrauche manchmal das Beispiel, wenn ein junger Mann ein junges Mädchen fragt, liebst du mich, oder ein junges Mädchen, einen jungen Mann, und der andere fängt dann an, da einen Vortrag von einer Dreiviertelstunde zu halten. Ja, einerseits weißt du wiederum, aber auf der anderen Seite ist zu bedenken, das erstens, zweitens, drittens, also dann lassen lieber laufen. Das kann man mit Ja oder mit Nein beantworten und dann ist alles klar. Und so sind die wesentlichen Dinge, die Frage nach dem Wesen, die Frage nach der Liebe, die sind gar nicht schwierig, sondern ganz kurz zu beantworten. Und der Johannes braucht, um das Wesen Gottes zu beschreiben, da braucht er nicht Kapitel für die komplizierten Details im kosmischen Geschehen. Da braucht man lange Kapitel für Siegelgerichte, Posaunengerichte, da braucht man viele Kapitel. Aber für das eigentlich Wesentliche, Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Gott ist Geist, sagt derselbe Schreiber im Johannesevangelium. Und also 1. Johannesbrief 1, Vers 5, Gott ist Licht. Und 1. Johannesbrief 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Und da steht natürlich von den drei griechischen Worten für Liebe nicht Eros und nicht Philia, sondern Agape, die Geistes- und Gottesliebe in reinster Form. Agape, was sogar die Feindesliebe mit einschließt. Ja, in 1. Johannes 1, Vers 5, da wird uns also sogar genau gesagt, wie viel Prozent Finsternis in Gott sind. Jetzt kriegen wir eine ganz präzise Antwort, bis auf Das ist dritter Stelle hinterm Komma, hätte ich fast gesagt. 1. Johannes 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist wie viel Finsternis?
Keine
Finsternis. Ich denke, das ist eine klare Auskunft. Und wo keine Finsternis ist, da kann keiner rauskommen. Bei uns kommt gelegentlich Finsternis raus, weil wir vielleicht noch welche im Herzen haben, wenn wir nicht dem Herrn Jesus völlig Raum geben. Aber bei Gott kommt nie Finsternis raus. In ihm ist keine Finsternis. Und der Johannes, der Apostel Johannes, der das schreibt, wenn wir ihn fragen würden, du, woher weißt du denn das? Du hast doch auch Gott, den Vater, nie gesehen. Was wird er uns antworten? Ich habe es an Jesus gesehen, denn Jesus ist Gottes Bild. Das Bild des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1. An dem habe ich das gesehen. Er lag an der Brust Jesu, er hat den Herrn Jesus aus nächster Nähe ganz genau angeschaut, stelle ich mir vor. Und er hat ganz genau geschaut, wird dieser Jesus oft mal so richtig böse? Wird er mal mit der Faust auf den Tisch schlagen und sich so richtig ärgern? Nein, nein, niemals irgendwelche Finsternis. Auch nicht, als er die Geißel aus Stricken nahm und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus. Auch nicht, wenn er Gerichtsreden hielt. Das war nicht menschliche Wut, sondern das kam alles aus der heiligen Gerechtigkeit und Reinheit und Liebe Gottes. So dass er sagen kann, ich weiß es von Jesus, da ist überhaupt keine Finsternis. Und so wird ja auch Gott in Offenbarung 4 dargestellt mit dieser kristallenen Reinheit, sogar wenn da eine Feuersglut ist, Offenbarung 4, sogar wenn Gott richtet, sind die Motive ganz sauber. Und bei dem Wort Rache, ich sage das gelegentlich, bei dem Wort Rache im Alten und Neuen Testament, Jesaja 1 oder Lukas 21, wir lesen manchmal von Rache, wollen wir das bitte nicht falsch verstehen und das hineintun, was wir unter Rache verstehen oder Kroaten und Serben, die gerade diesen schrecklichen Krieg führen, das werde ich dem aber heimzahlen. Sondern da müssen wir unsere bösen Motive ganz beiseite lassen. Wenn von der Rache Gottes die Rede ist, dann ist es eine reine, gerechte, kristallklare Vergeltung. Allerdings gibt es ein Gesetz der Vergeltung. Was der Mensch sät, das muss er ernten. Was die Völkerwelt heute sät, das muss sie ernten. Aber dahinter steht immer auch seine Gerechtigkeit, Heiligkeit und Liebe. Und zwischen denen ist kein Widerspruch. Also, Gott ist Licht. Überhaupt keine Finsternis in ihm. 1. Johannes 1, Vers 5 und 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16 noch einmal. Gott ist Liebe. Ja, ich komme zum zweiten Punkt. Zwei Sündenfälle. Gott gab den Weg zum Bösen frei. Und das musste er, in Anführungszeichen. Muss Gott auch gelegentlich was? Es gibt ja so witzige Fragen, aber wir wollen mit Gott keinen Spott treiben und keine Witze machen über Gott. Ganz schlaue Leute, die fragen gelegentlich, wenn von der Allmacht Gottes die Rede ist, kann Gott alles? Kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht zu tragen vermag? Ja, da kommt sich der Mensch sehr schlau vor, was? Da treibt er aber Gott in die Enge. Jetzt weiß Gott selber keine Antwort mehr. Ich bin so schlau. Wollen wir solche Dummheiten lassen? Gott vermag alles, aber er kann sich selbst nicht verleugnen, er kann nicht lügen. Er kann nichts, was seinem Wesen widerspricht. Gott wollte Menschen, die ihn lieben können. Gott wollte Geschöpfe, die ihn lieben können. Und Liebe ist nur in Freiheit möglich, nicht unter Zwang. Und wenn Gott geliebt werden will, dann muss er, in Anführungszeichen, das Risiko auch in Anführungszeichen, eingehen, dass die Geschöpfe Nein sagen. Und das erfreut das Vaterherz, wenn Geschöpfe Nein sagen können und doch freiwillig Ja sagen. Wir können Nein sagen und wir sagen doch Ja. Das erfreut das Vaterherz. So gab er die Möglichkeit frei. Und leider haben die Geschöpfe auch Gebrauch davon gemacht. Sündenfall in der Geisterwelt. Fall Satans. Gottes Männer wie der eben schon genannte Jakob Kröker und Erich Sauer, Bruder Ströter, Bruder Geier, Bruder Heller haben öfter auch vom Fall Satans gesprochen. Und in dem Buch kommt das auch auf vielen Seiten vor, der Fall Satans, Urknall und Schöpfergott. Fall Satans, ja, wo ist denn der wohl einzuordnen chronologisch? Und ich glaube, mit einigen der eben genannten Väter, glaube ich, Erich Sauer ist an der Stelle nicht ganz genau, der weicht da leider aus, aber Jakob Kröker und Ströder Geier-Heller sind da ganz klar. Den Fall Satans, den kann man doch am ehesten sich denken, wenn wir ihn zeitlich einordnen möchten. Wir möchten ja gerne immer, unser Denken liebt eine gewisse Reihenfolge. Erst gehe ich heute nach Freiburg, dann gehe ich morgen nach Basel, dann fahre ich morgen Abend wieder nach Hause, dann schalte ich das Radio oder was ein und gucke, wie die gewählt haben. Also eine Reihenfolge in unserem Denken. Ich denke auch gerne in Reihenfolge. Also wo kann ich den Fall Satans einordnen? Der passt nirgendwo so gut hinein wie zwischen den ersten und zweiten Vers der Bibel. Im ersten Vers der Bibel, Urschöpfung, da ist alles Licht und klar und Harmonie, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten, so ähnlich heißt es mal Hiob 38, da war noch alles eine Harmonie. Aber im zweiten Vers der Bibel, da sieht es schon erheblich anders aus. Und die Erde war oder wurde Tohu Wabohu. Ein Bruder, den ich da zitiert habe in Urknall und Schöpfergott, der spricht von ganzen Tohu Wabohu Zeitaltern. In den ersten Versen der Bibel ist viel Platz, auch zeitlich viel Platz. Wir dürfen und sollen die Bibel perspektivisch lesen. Das heißt, was ganz weit vorn und hinten steht, das erscheint verkürzt und ist in Wirklichkeit viel länger. Gewaltige Zeiträume, Äonen am Anfang der Bibel und am Schluss der Bibel. Also im ersten Vers der Bibel Harmonie, im zweiten Vers ist diese Harmonie offenbar gestört. Durch was? Fall Satans. Und die Erde ward ein Tohu Wabohu und Finsternis, ja, wo kommen die auf einmal her? Finsternis war über der Tiefe, aber eine Hoffnung ist gegeben, der Geist Gottes schwebt oder brütet über den Wassern. Und wo nun wird der Fall Satans beschrieben? Im Alten Testament in Jesaja 14 und Hesekiel 28. Da finden wir den sehr gut beschrieben und Adolf Heller hat da oft darüber gedient. Ich höre ihn gerade noch reden. Jesaja 14 und Hesekiel 28. Ja, werden Sie sagen, da ist aber nicht vom Teufel die Rede, da ist doch von einem irdischen Fürsten die Rede, König von Babel oder Fürst von Tyrus. Ja, das ist richtig. Es gibt ja eine biblische Typologie, Abschattung, Schattenbilder. Brauche ich ja hier nicht näher erklären. Da, wo Arthur Muhl gedient hat, da weiß man das. Es gibt Schattenbilder, es gibt Abschattungen. Es gibt positive Schattenbilder auf Jesus, wie der Josef einer war, oder David in gewisser Hinsicht. Es gibt aber auch negative Typen, Schattenbilder, Abschattungen, Schattenrisse. Da wird also etwas transparent, durchscheinend sichtbar, was wo ein anderer gemeint ist. Und wir sind ja nicht gewohnt, unsere Bibel als ein Märchenbuch aufzufassen. Oder wie irgendein Professor sich wohl mal ausgedrückt hat, naja, die Bibel ist geschrieben von fantasiebegabten Orientalen. Also so habe ich meine Bibel nicht kennengelernt. Natürlich Bildersprache, natürlich haben wir nicht alles wörtlich zu nehmen, was ein Bild ist. Und Bruder Ströter hat schon geschrieben, wenn der Herr wiederkommt mit einem gewaltigen Schwert aus seinem Munde, Offenbarung 19, dann haben wir uns natürlich nicht ein Stück Stahl vorzustellen. Also Bildersprache ist Bildersprache. Das geht in der Regel aus der Schrift selbst hervor. Die Schrift erklärt sich selber, Parallelstellen und so weiter. Und Bruder Heller hat schon gesagt, in Jesaja 14 und Hesekiel 28, da finden wir Worte, die gehen über das hinaus, was von einem Menschen gesagt werden kann. Da sind wir vom Text her genötigt, an einen anderen zu denken. Jetzt lese ich mal Jesaja 14, 12 bis 14. Typologie, vordergründig ein Mensch, ein König, hintergründig Satan. Jesaja 14, 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Die Vulgata, die Übersetzung ins Lateinische, sagt Luzifer. Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt Überwältiger der Nationen. ist der Teufel ein Überwältiger der Nationen, spüren wir das in der Gegenwart wieder ganz gewaltig. Und du sprachst in deinem Herzen, Gott weiß auch, was seine Feinde im Herzen denken und reden, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleichmachen dem Höchsten. Da haben wir genau die Gesinnung des Satans. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen. Also das erste Wort in Jesaja 14, Vers 14 heißt einmal ich. Und Menschen, die auf der Linie dieser Gesinnung laufen, manche Leute sagen ja auch, erstmal komm ich. Und dann kommt eine Weile gar nichts. Und dann kommst du, wenn du Glück hast, an die Reihe. Ich, bitte.
Nochmal ich.
Ja. Erst das Ich, Ego, ganz starker Egoismus. Und wie heißt das zweite Wort in Jesaja 14, 14? Will, der Eigenwille. Der Wille des Ego, der Eigenwille ist eine furchtbare Macht. Und den Eigenwillen, ihr Lieben, den gibt es nicht nur in weltlicher Form, sondern auch in frommer Form gibt es auch Eigenwillen. Frommer Eigenwille, das wäre ein gewaltiges Thema. Buddha Gaya erzählte, dass er mal durch eine Irrenanstalt geführt worden war, wie man das damals noch nannte, heute hat man bessere, andere Bezeichnung. Und der Leiter der Anstalt hätte dem Buddha Gaya gesagt, die Hälfte der Leute, die hier drin sind, die sind deshalb hier drin, weil sie mit dem Kopf durch die Wand wollten und die Wand war stärker. Das heißt, der menschliche Eigenwille, der will irgendwas. Also dieses Ziel muss ich erreichen, diese Karriere muss ich machen, diese Planung muss ich erfüllen, diesen Menschen will ich besitzen, dies und dies und das. Und wenn das nicht klappt, dann drehe ich durch. Wir können nicht mit dem Kopf durch die Wand. Es gibt leider auch viel frommen Eigenwillen. Also ich weiß nicht, es gibt natürlich, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, es gibt viele psychische Krankheiten, die andere Ursachen haben. Aber ein Großteil psychischer Erkrankungen, wie viel Prozent weiß ich nicht, ich bin kein Fachmann, ein großer Teil hat zu tun mit menschlichem Eigenwillen bis auf den heutigen Tag. Da können Menschen schwer, schwer gestört werden wegen ihres Eigenwillens. Ich will, frommer Eigenwille. Wenn ich denke an das Buch von Oberkirchenrat Kurt Hutten, Stuttgart, Seher, Grübler, Enthusiasten, was er vor Jahrzehnten geschrieben hat, das sogenannte Sektenbuch über all die verschiedenen religiösen Strömungen, wie viel davon läuft unter der Linie, unter der Überschrift frommer Eigenwille? Ich weiß es nicht, jedenfalls sehr viel. Frommer Eigenwille, oh, da kann man sehr stolz sein auf seine Demut, wie Adolf Heller sich auszudrücken pflegte. Ich will hinauf, nicht hinunter, ich will hinauf. Ich will hinauf auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Das ist die Gesinnung des Satans. Und die jüdische Tradition, so erzählte mal Professor Köberle auf der langen Steinbacher Höhe, die jüdische Tradition erzählt, das steht nicht in der Bibel, das kann so gewesen sein, dass in dem Moment, wo dieses Wesen sich erhob und zum Satan wurde, ich will mich gleich mache dem Höchsten, da sei Michael ihm entgegengetreten und habe gerufen, Michael, was heißt denn das auf Deutsch? Wer ist wie El, wer ist wie Gott? Da habe Michael diesem, der zum Satan wurde, entgegengehalten, wie kannst du es wagen, dich gleich machen zu wollen dem Höchsten? Gott ist doch der Unvergleichliche, wie immer wieder betont wird, gerade bei Jesaja und in den Psalmen und immer wieder in der Bibel. Gott ist der absolut Unvergleichliche, der Einzige, der den Titel der Unendliche verdient. Alles andere ist endlich. Wie kannst du das wagen? Und der gleiche Michael, der wird ihn ja in der Endzeit dann stürzen, den, mit denen er vielleicht schon damals diese Debatte hatte. Der stürzt ihn ja nach Offenbarung 12. Das ist also die Gesinnung des Satans. Und jetzt kommt was für gescheite Denker im Freiburger Raum. Eine Rätselfrage. Wo haben wir denn in der Bibel das genaue Gegenstück zu der Gesinnung von Jesaja 14, Vers 14. Ich will hinauf. Wo haben wir denn die Gesinnung hinab, hinab, hinab? Philipper 2, jawohl, Philipper 2, 5 und folgende. Da haben wir das genaue Gegenstück. Man lernt ja sehr gut aus Gegensätzen. Hier haben wir die Gesinnung hinauf, hinauf, bis hin zur Gottgleichheit. Das ist die Gesinnung eines Hitler und Stalin und aller Antichristen und Antichristenvorbilder und des Satans selber. Ich will hinauf. Und des Philosophen Nietzsche, der gesagt haben soll, es gäbe einen Gott außer mir und ich wäre nicht er. Dieser Gedanke würde mich zum Wahnsinn bringen, hat Karl Geyer oft zitiert. Und zum Wahnsinn kam er ja auch. Kann man ja nur zum Wahnsinn kommen mit solcher Gesinnung. Ich will hinauf. Der Weg Jesu Christi aber, Philipper 2, ich bin bereit, hinab, hinab zu gehen. Der Sohnesweg, der geht erst hinab und dann hinauf, wie bei Josef im Vorbild. Und das ist die Frage an uns, auf welcher Linie läuft unsere Gesinnung? Können wir es ertragen, dass unser Ich mal durchkreuzt wird, dass es nicht immer nach uns geht? Das habe ich falsch gemacht. Aber damit ich nicht falsch verstanden werde, noch ein Wort auch an jüngere Leute. Ich nehme es niemand übel, wenn er auch in seinem Beruf Karriere machen will. Das meine ich hier nicht. Es kann jemand ruhig Karriere machen in seinem Beruf. Also wir müssen nicht im Beruf alle deswegen untüchtig sein. Es kann ruhig einer auch den Willen zur Karriere haben. Herr, wenn du es gelingen lässt und mir schenkst, dann kannst du ja schenken, dass ich vom Inspektor mal Oberinspektor und Studienrat, Oberstuhl, noch vielleicht kommst du so weit wie Johannes Rau, Ministerpräsident, der ja auch mal auf unseren Jugendfreizeiten war, der Johannes von Wuppertal, und sein Vater diente mit Karl Geyer zusammen am Wort. Oder wirst du Bundeskanzler oder wirst du Bundespräsident. Ich habe nichts dagegen, wenn die Gesinnung, die kann trotzdem eine demütige sein. Hier geht es also nicht um den Dienstgrad. Du kannst ruhig Karriere machen. Hier geht es darum, wie ist die Gesinnung meines Herzens. Kann ich vielleicht auch mit ein paar Doktortiteln, kann ich da trotzdem noch demütig im Herzen sein. Um das geht's. Fall Satans. Die andere Stelle ist Hesekiel 28. Jesaja 14, Hesekiel 28. Man kann aus diesen Kapiteln sehr viel lernen, auch praktisch. Hesekiel 28, vordergründig Fürst von Tyrus, hintergründig der Teufel, sein Fall. Hesekiel 28, 11. Und das Wort des Unwandelbaren geschah zu mir. Also, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus. So ist Gottes Wesen. Er hat keine Schadenfreude, ein Klagelied. Im Grunde ist es für ihn ein trauriger Vorgang, wenn sich Geschöpfe in ihrer Sünde verirren. Da ist er nicht, hat er keine Schadenfreude. Erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht der Herr, Yahweh, Jehova, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Es gibt ein himmlisches Eden, es gibt ein irdisches Eden. Der später als Schlange im irdischen Eden Eva und Adam verführte, 1. Mose 3, der war im himmlischen Eden. Dort fiel er, in dem irdischen Eden brachte er die Menschen zum Fall. Und dann ist da die Rede von Edelsteinen, das will ich nicht lesen, da kenne ich mich nicht aus, da müssen Sie Bruder Arthur Muhl fragen, der kann Ihnen das alles wunderbar erklären. Hesekiel 28, 13. Und dann 14. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berge, du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden. Das sind alles Dinge, die kann man nicht von einem Menschen sagen. Der Fürst von Tyrus, der war nicht im himmlischen Eden, der war nicht vollkommen in seinen Wegen, der war kein Cherub. Das geht über das hinaus, eindeutig, was von einem Menschen gesagt werden kann. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Manche Brüder haben, bewusst oder unbewusst, da ein N hineingeschmuggelt und haben zitiert, durch die Größe deines Handelns. Aber hier steht wirklich Handel. Wir müssen bedenken, hier geht also das ineinander über, transparent, vordergründig Fürst von Tyrus, der hat viel Handel getrieben und wurde bei seinem großen Handel übermütig, hochmütig. Durch Großhandel kann man hochmütig werden, bis in die heutige Zeit. Ich bin froh, dass ich in einem kleinen Verlag tätig war, Jetzt bin ich ja im Ruhestand seit einem Jahr, jetzt können wir offen reden. Also sogar in christlichen Großbetrieben gibt es Konkurrenzdenken. Die Konkurrenz müssen wir ausschalten. Dem kann ich den Rabatt nicht und hier müssen wir noch mehr Rabatt kriegen. Das ist manchmal schwer erträglich, wenn man merkt, wie bis hinein in die christlichen Verlage und Großbetriebe, Großhandlungen, einer versucht, dem anderen das Wasser abzugraben. Ja, wenn ein Handel zu groß wird, dann wird das Innere von Gewalttat erfüllt. Und ich habe neulich einen Wirtschaftler sagen hören, ich steige aus der Position, ich kann diese Art von Kriegführungen mit meinem Gewissen nicht länger vereinbaren, sagte mir irgendein Wirtschaftler. Und das ist ja in der heutigen Zeit besonders schlimm und bedrückend ist es, wenn es dann bis in die christlichen Betriebe hinein manchmal so geht, dass das Innere mit Gewalttat erfüllt wird. Wir müssen mal da was tun, weg mit der Konkurrenz, die ist uns im Wege. Man muss ja wirklich nicht als Geschäftsmann, auch nicht als christlicher graue Haare kriegen wegen dem Gewinn des anderen. Man muss ja erst an den eigenen denken, das weiß ich sehr wohl. Aber irgendwann habe ich manchmal gedacht, gilt nicht Philipper 2 oder gilt es nicht? Dass man ein bisschen auch nicht nur an das eigene denkt, sondern auch an das, was des anderen ist. Das nebenbei. Also Sie sehen, wie praktisch ist Hesekiel 28, Vers 16, gerade in der heutigen Zeit. Der Kommunismus ist am Ende, jetzt muss der Kapitalismus auch noch zusammenbrechen, dann kann ja der Herr Jesus wiederkommen, ja? Denn der Kapitalismus ist auch nicht geistlich und göttlich. Der Kommunismus war nicht geistlich und göttlich mit seiner Gewalttat, aber der kalte Kapitalismus, der nur auf Zahlen schaut und sonst interessiert mich nichts, der ist auch nicht göttlich. Nein, der ist gar nicht göttlich. Da kann man sich nicht ein bisschen bescheiden, da kann man nicht zurückstecken. Viele Probleme in der heutigen Zeit wären leichter zu lösen, wenn die Menschen bereit wären. Also gut, ich stecke mal ein paar Prozente zurück. Aber bis sie das gezwungenermaßen dann endlich machen, da gibt es gewaltiges Aufruhr und so weiter. Aber ich will jetzt nicht über Politik reden, sondern über die Bibel. Sie sehen, wie praktisch das alles ist. Gesinnung Satans, Fall Satans. Jesaja 14, 12 bis 14, Hesekiel 28, 11 bis 17. Die zwei Gesinnungen, das ist auch immer die Frage an uns, auf welcher Linie laufe ich? Auf der Linie von Jesaja 14, Vers 14 oder auf der Linie von Philipper 2, 5 bis 11, die Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. Ja, nach dem Sündenfall in der Geisterwelt kam es zum Sündenfall in der Menschenwelt, 1. Mose 3, wir kennen das ja sicher. Und interessant ist, dass der, der dann die Menschen verführte als Schlange, der Teufel, er brachte sie an demselben Punkt zu Fall, an dem er selber gescheitert war. Ihr werdet sein wie Gott. Ich will mich gleich machen im Höchsten, Jesaja 14, 14. Ihr werdet sein wie Gott, sagt er ja dort in 1. Mose 3. Und der Giftstachel, der saß bei der Eva. Das ist Teufelstheologie. Gott gönnt dir nichts Gutes. Er hat ja der Eva eingeraunt und eingeflüstert, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr nach der verbotenen Frucht greift. Weißt du, warum Gott euch das verboten hat? Das hat er deshalb verboten, weil er euch nichts Gutes gönnt. Denn in dem Moment würdet ihr sein wie Gott und das gerade gönnt er euch nicht. Der Teufel stellt wirklich alles auf den Kopf. Denn der Gläubige weiß, Gott will ja gerade, dass ich ihm gleich werde. Und wenn es erscheinen wird, was wir sein werden, werden wir ihm gleich sein. 1. Johannes 3, Vers 2. Aber nicht auf dem Wege eigenmächtiger Gewalt, sondern indem wir uns beschenken lassen, befreien lassen, Sündenvergebung, Erneuerung, neuer Mensch, Heiligung, Wachstum in Christo. Auf Erden erreichen wir das Ziel noch nicht ganz, niemand, aber wir dürfen in die Richtung wachsen. Und so kam es dann auch zum Sündenfall bei den Menschen. Und dann sagt uns Römer 5, Vers 12, die Sünde ist dann zu allen durchgedrungen. Und was ist auch noch durchgedrungen infolge der Sünde? Der Tod. Sünde und Tod ist zu allen durchgedrungen. Und das sehen wir in erschütternder Konsequenz bis auf den heutigen Tag, wie das auch in Römer 5 gesagt ist, wie es Jakob Kröger übersetzt hat. Wo aber die Sünde ins Unermessliche gestiegen war, da hat sich aber dann die Gnade, nämlich auf Golgatha, in ihrem Reichtum noch weit mächtiger erwiesen. Punkt 3, das Kreuz. Sündenfall in der Geisterwelt, Sündenfall in der Menschenwelt. Was macht nun Gott? Hat nun Gott mit seinem Sohn schleunigst eine Krisensitzung einberufen? Mein lieber Sohn, jetzt müssen wir was unternehmen, Krisensitzung. Das ist ja so bei uns Menschen und bei den Völkern und Politikern in Bonn oder Washington oder irgendwo. Geiselnahme einer wichtigen Person, Flugzeugentführung, dies, jenes, schreckliche Ereignis, Krisensitzung, Krisensitzung, jetzt müssen wir was tun, was machen wir jetzt? Da brauchen wir keine Sorge haben, Gott muss niemals eine Krisensitzung anberaumen. Wir haben das, glaube ich, vorhin schon im Lied gesungen. Das Lied passt genau zum Thema. Denn im dritten Vers von 520, was wir nachher zu Ende singen, im dritten Vers von 520 haben wir ja gesungen, du wusstest um das Schuldverderben, durch das die Finsternis entstand, und sahst das Krisensitzung einberufen. Mein lieber Sohn, jetzt ist was passiert. Also das hätte ich ja nun wirklich von Israel nicht gedacht, dass sie mich so enttäuschen. Das hätte ich von der Gemeinde Gottes, von dem Gläubigen nicht erwartet. Oh, was passiert jetzt in Guss, dem früheren Sowjetimperium? Oh, was passiert in Jugoslawien? Krisensitzung, mein lieber Sohn, was machen wir jetzt? Nein, nein, nein. Braucht Gott niemals. Alles vorher besprochen. Es gab ja den Vorsatz der Äonen. Und damit hat ja unser Lied begonnen. 520 Vers 1. Im Vorsatz aller Ewigkeiten hast du den Weg der ganzen Welt und so weiter. Vorsatz aller Ewigkeiten, Vorsatz der Äonen. Epheser 3 Vers 11 steht das ja. Den Vorsatz der Äonen hat der Vater gefasst in Christo Jesu. Vor Grundlegung der Welt und vor Grundlegung der Welt hat er den Sohn als Lamm erkannt. Golgatha wurde besprochen und festgelegt. 1. Petri 1, Vers 20. Und etwas kann ich Ihnen mit absoluter Sicherheit sagen, obwohl das nicht in der Bibel steht, in direkten Worten. Wenn es heißt, 1. Petrus 1, Vers 20, dass Christus erkannt ist vor Grundlegung der Welt als Lamm, als der, der am Kreuz sterben sollte, dann kann ich eines mit absoluter Sicherheit sagen. Der Vater hat seinen Sohn nicht bedroht vor Grundlegung der Welt oder gezwungen. Also du musst, wehe dir, wenn du das nicht machst, du musst unbedingt am Kreuz sterben. Also wehe dir, ich drohe dir, ich zwinge dich. Nein, 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 niemals, bin ich ganz sicher. Sondern das war eine völlig freiwillige Vereinbarung. Und Paul Gerhard hat recht in dem Lied, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, wenn er sagt, den Sohn sagen lässt, ja, Vater, ja. Von Herzensgrund leg auf, ich will dir's tragen. Denn etwas anderes ist undenkbar zwischen Vater und Sohn. Nur Harmonie, nur Liebe, freiwilliger Gehorsam des Sohnes, niemals eine Sünde, keine Drohung, kein Druck von Seiten des Vaters. Bist du bereit, mein lieber Sohn? Es gibt nur diesen einen Weg, um den Fall mit all seinen Folgen wieder gut zu machen. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund leg auf, ich will dir's tragen. Und dann ging der Sohn diesen Weg, den wir kennen von Philipper 2, 5 bis 11, hinab, hinab, hinab. Er wurde den Menschen gleich und erniedrigte sich selbst bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz, um den Fall mit all seinen Folgen gut zu machen. Damit Sie auch im neuen Jahr was Gutes zu lesen haben, da war ich in der letzten Zeit sehr fleißig. Also, Entschuldigung, es soll kein Eigenlob sein, aber ich hatte in den letzten Wochen kaum einen freien Tag und das als Rentner. Dann habe ich im Urlaub erstmal drei Bücher über die Hölle gelesen und dann habe ich jetzt neulich diese Bücher Auszüge raus, Zitate, 12 Seiten eng beschrieben. Und dann habe ich angefangen, einen Artikel zu schreiben, etwa 24 Seiten. Kommt dann im nächsten Jahr in Gnade und Herrlichkeit, Heft 1 und 2 und 3. Und ich hatte ein katholisches Buch über die Hölle. Da wird einem aber die Hölle heiß gemacht. Oh, was die Scholastiker der katholischen Kirche, vor 100 Jahren ist das Buch erschienen. Jetzt weiß ich langsam, warum meine Großmutter mich als Kind, ich war noch da im Bett, Also ich war nicht mehr ganz klein, aber abends im Bett, da hat sie mir mit der Hölle gedroht. Oh, du darfst nicht in die Hölle kommen, bekehr dich. Ja, das war zwar ein katholisches Buch von Josef Bautz, 1882 erschienen, zweite Auflage 1905. Vielleicht hat das auch der evangelische Pfarrer dort im Rheinland mal in den Händen gehabt und meine Großmutter hat es von dem gelernt. Die Hölle, die Hölle, die Hölle. Oh, da gibt es die Pöna Damni und die Pöna Sensus. Und dann gibt es noch Beigaben, etwa ein Dutzend Beigaben. Die Pöna Damni, das ist die negative Seite, der Verlust, was ich alles nicht habe, nicht habe, nicht habe. Vor allem der Verlust der Anschauung Gottes. Die Pöna Damni, das sind dann die Feuerqualen, was man sich ganz konkret vorgestellt hat als massives Feuer. Und Gott hat da, es braucht keinen irdischen Brennstoff, obwohl das unter unseren Füßen im Innern der Hölle sich vollzieht. Das geht natürlich nicht mit unserem Brennstoff. Gott hat einen besonderen Brennstoff. Und Gott hat durch die Auferstehung der Verdammten, sorgt Gott dafür, dass die Qual noch deutlicher empfunden werden kann, als sie ohne Auferstehung je empfunden werden könnte. Oh, was für Gedanken, oh, was für Gedanken. Und er sorgt dafür, dass diese Art von Feuer sie endlos quält und brennt, aber nicht verbrennt, damit sie unendlich leidensfähig sind. Und deswegen gibt es extra die Auferstehung der Gottlosen, damit sie noch viel mehr gequält werden, als es ohne Auferstehung möglich wäre. Oh weh, wie weit sind wir da entfernt. Und dann gibt Gott noch Zugaben, so 12 oder 13, die Verstocktheit des Willens und die Verfinsterung des Verstandes. Und dann hat man sich gar Gedanken gemacht im Katholizismus der Scholastik, ob nicht vielleicht sogar, es gibt ja ärgere und weniger arge Sünder, die nun ganz arg gesündigt haben, die sind unten am tiefsten und die anderen werden immer oben drauf geworfen. Also haben die auf ihrem Rücken unsagbaren Druck durch die verdammten Leiber, die da oben von oben noch drauf geworfen werden. Und dann die Qualen des Tastsinnes, des Gehörsinnes, das, was die Augen sehen, und dann ständig von allen Teufeln, von allen Seiten kriegt man Spott und Hass entgegengeschleudert. Beigaben haben die noch, akzidentelle Strafen zur Pöna Damni und Pöna Sensus, schreckliche Vorstellungen. Aber ich habe dann gelesen, auch von einem Katholiken, Hans Urs von Balthasar, der hat jetzt vor ein paar Jahren was geschrieben, in einem Verlag in der Nähe von Stuttgart, ein katholischer Verlag. Und heutzutage fragen sogar katholische Theologen allen Ernstes, oh Gott, wirst du nicht mal alle retten? Ja, das darf man nur nicht wissen. Aber hoffen wird man es doch noch dürfen, sagen heutzutage Katholiken und schreiben das. Und der norwegische Höllenstreit ist ja auch manchem bekannt, als da 1953 der Professor Hallesby im Rundfunk in Norwegen gesagt hat, eine Bekehrungsrede, eine missionarische Rede, wenn du dich nicht bekehrst, du weißt ja nicht, ob du morgen früh im Bett wach wirst oder in der Hölle. Und dann gab es vom Bischof Schjelderup, da gab es eine Entgegnung, diese ewige Pein ist nicht vereinbar mit dem Gott der Liebe. Und dann gab es ein Hin und Her zwischen norwegischen Bischöfen und zwischen den norwegischen Fakultäten. Und immer wieder die Frage, einer sagt es, ach Gott, kannst du nicht doch alle retten? Also sowohl im Protestantismus wie im Katholizismus in unseren Jahrzehnten ist ein gewaltiger Umschwung eingetreten, dass man wenigstens fragt, oh Gott, willst du nicht doch alle retten? Und da freue ich mich immer, wenn ich, das habe ich jetzt schon mindestens in drei Fällen festgestellt, dass Theologen schreiben, die nicht glauben an das, was hier der Schumacher schreibt, die das nicht glauben. Nein, nein, das kann kein Mensch wissen, Versöhnung des Alls. Das darf man höchstens hoffen. Das kann man nicht wissen, verboten, laut Dogma verboten, dass man das weiß. Aber hoffen darf man's, ja. Ich hoffe es nicht nur. Das heißt, wenn ich's hoffe, die machen auch den Fehler, auch ein Hans Urs von Balthasar, ein bedeutender katholischer Theologe, macht den Fehler, dass er das Wort Hoffnung ganz falsch auffasst. Ich hoffe, dass Gott alle rettet. Hoffe. Aber biblische Hoffnung ist doch ein Wissen. Wenn Paulus von Hoffnung redet, das ist doch ein Wissen. Wenn wir von Hoffnung redet, dann wissen wir. Und die machen einen Unterschied zwischen Hoffen und Wissen. Wie das in der Welt, wenn ich sage, ich hoffe, es regnet morgen nicht, das, so fassen die das auf. Nein, so geht es nicht. Das biblische Hoffen ist feste Gewissheit. Und da freue ich mich doch über die Ehrlichkeit einzelner Theologen. Ich habe schon mehrere dabei erwischt, die sagen, das gibt's nicht. Nein, das gibt's nicht, Versöhnung des Alls. Vielleicht gibt's es, aber wissen kann ich's nicht. Die dann aber doch so ehrlich sind, dass sie sagen, der Paulus in Römer 5, 12 bis 21, wir haben doch den Eindruck, wir kommen nicht umhin, als wollte der Paulus in Römer 5, zweite Hälfte zum Ausdruck bringen, dass er jedenfalls der festen Meinung ist, dass Gott im Endeffekt alle rettet. Ja, das steht nämlich nirgends so klar, unwiderleglich klar, wie gerade in Römer 5. Bei Paulus haben wir ja diese Stellen, Epheser 1, Kolosser 1, Philipper 2 und dann Römer 5, Römer 8 und so weiter. Das Kreuz, alles aufgrund des Kreuzes wird alles gut gemacht. Noch schnell der vierte und fünfte Punkt. Punkt 4, die heutige Situation. Die heutige Situation ist natürlich Kampfessituation. Christen schwimmen gegen den Strom. Jeder von uns hat wohl auf irgendeine Weise gegen den Strom zu schwimmen. Wir sind nicht auf dem Spielplatz, wir sind auf dem Kampfplatz. Es wird uns ja ganz deutlich gesagt in Epheser 6, 10 bis 20, da haben wir die Waffenrüstung, siebenteilige Waffenrüstung. Die meisten von uns werden das kennen. Das wäre eine Bibelstunde für sich. Und wem die siebenteilige Waffenrüstung ein bisschen zu schwer ist, sieben Stücke, oh, das kann ich ja gar nicht alles behalten in meinem Kopf, was dazugehört, sieben Stücke, dem biete ich noch eine andere an, eine vereinfachte Ausführung, dreiteilige Waffenrüstung. Wo steht denn das? 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Dreiteilige Waffenrüstung, das können wir gut behalten. Glaube, Liebe, Hoffnung. Der heilige Dreiklang als Waffenrüstung. Wovon ja Paulus an anderer Stelle sagt, alles vergeht, aber das bleibt. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und was ist das Größte von den dreien? Die Liebe, die Gottesliebe. Und diesen heiligen Dreiklang, den wir verschiedentlich finden bei Paulus, diesen heiligen Dreiklang hat er in 1. Thessalonicher 5, Vers 8 als Waffenrüstung uns vorgestellt. Das heißt, diese drei Dinge, wenn sie reichlich in unserem Herzen vorhanden sind, bilden sie zugleich eine Waffenrüstung und einen Schutz. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Wir aber, die von dem Tage sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Seligkeit oder Errettung. Also wenn das reichlich bei uns da ist, der Glaube, das lebendige, tiefe Vertrauen, ist Gott für mich, wer kann wider mich sein, Römer 8. Dieses tiefe, lebendige Vertrauen und die Agape, die Gottesliebe inklusive Feindesliebe, Wille zur Liebe, Gott will lieben, also eine Liebe, die über Philia noch hinausgeht, die über Antipathie und Sympathie hinausgeht. Wenn das reichlich da ist, Glaube, Gottesliebe, lebendige Hoffnung, das sind nicht nur schöne Gefühle, das schützt uns auch, das ist ein Brustharnisch und ein Helm. Das schützt zum Beispiel unsere Gedankenwelt. Wenn in unserer Gedankenwelt und wenn in unserer Gefühlswelt, fragen Sie mal einen Psychotherapeuten, ob ich recht habe, wenn in unserer Gedankenwelt und unserer Gefühlswelt Glaube, Hoffnung, Liebe reichlich vorhanden sind, anstatt von Unreinheit und Rachegedanken und was weiß ich. Und dann schützt uns das, auch unsere Gedanken- und Gefühlswelt. Also, wem die Waffenrüstung von Epheser 6 ein bisschen kompliziert ist, der nehme mal erst die Waffenrüstung von 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Fünftens, das Ziel ist die totale Entmachtung des Feindes. Der Feind kriegt alles abgenommen, was er hat. Der Feind wird gestürzt. In dem alten Buch von Joseph Bautz, 1882 über die Hölle, er hat gründlich nachgedacht, er schreibt auch in gutem Stil. Ich habe das Buch einerseits gern gelesen, weil er vernünftig schreibt und wohl durchdacht. Die Scholastiker, die haben Wert gelegt auf klares Denken und klare Begriffe. Das hat mir gefallen, aber der Inhalt ist furchtbar, der Inhalt ist schrecklich. Und die machen sich auch Gedanken darüber, wann fangen dann die Höllenqualen an? Ist der Teufel nicht längst in der Hölle? Der Josef Bautz meint, ja, der Teufel ist längst in der Hölle. Aber ich kann dem nicht zustimmen. Der wird in der Zukunft hineingeworfen. Erstmal wird er vom Lufthimmel auf die Erde gestürzt, von der Erde in den Abgrund. Dann kommt er nochmal los nach den 1000 Jahren und dann in die Gehenna. Der ist doch heute nicht in der Hölle, hat er seinen festen Platz. Er hat ja immer wieder auf der Erde zu tun und im Lufthimmel. Er ist sogar bei himmlischen Ratsversammlungen dabei. Kriegt er da Urlaub? Nein, das ist doch wohl so nicht zu verstehen. Urlaub auf Bewährung, Entschuldigung. Sondern er ist heute noch nicht in der Hölle festgebunden. Wohl ein Teil der Dämonen. 2. Petrus 2, Vers 4. Also das können Sie alles nächstes Jahr nachlesen in Gnade und Herrlichkeit. 1 und 2 und 3. Diese Ausführungen. Nicht nur über das Buch von Bautz, sondern natürlich auch, was sagt Kittels Wörterbuch dazu und was sagt die Bibel dazu. Es gibt einen Teil der Dämonen, der ist mit finsteren Ketten gebunden auf den Tag des Gerichts. 2. Petri 2, Vers 4 allerdings. Aber es gibt offenbar auch solche und eben der Teufel selber, Fürst der Gewalt der Luft. Und er geht umher auf Erden wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Aber wir müssen keine Angst vor ihm haben. Wenn wir in Christus sind, kann er nicht an uns heran. Er wird von euch fliehen. Naht euch zu Gott. Er wird von euch fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Er flieht von uns, wenn er uns am Kreuze sieht. Er flieht von uns, wenn er uns in der Waffenrüstung sieht, wenn er uns in Christus sieht. Unser Leben ist verborgen mit Christo in Gott, Kolosser 3. Unser Leben ist verborgen, zusammen mit dem Christus, in Gott innen drin. Meinen Sie, da kann der Teufel ran? Da kann der Teufel doch nicht ran. Wir sind völlig gesichert und geborgen. Es sei denn, dass wir uns aus der Feste vorwitzig herausbegeben. In dem Maße können wir immer wieder auch Verwundungen erleiden. Mit Verwundungen ist zu rechnen. Und vor allen Dingen auch mit Anfechtungen ist zu rechnen. Dass wir eine Waffenrüstung haben, bedeutet nicht, dass wir nicht angefochten werden, dass der Feind nicht versucht, feurige Pfeile abzuschießen. Sonst brauchen wir ja gar keine Waffenrüstung. Er versucht anzufechten. Mit Anfechtung muss man leben, aber wir dürfen auf der Seite des Siegers kämpfen. Das Ziel ist die totale Entmachtung des Feindes, wie es beschrieben wird in Offenbarung 12 und Offenbarung 20. In 2 Etappen vollzieht sich sein Sturz und am Ende verliert er alles, was er hat. Ich lese als Vorletztes, dann will ich ja noch mal den Text von Jakob Kröker lesen, als Vorletztes aus Lukas 11. Das wunderbare Gleichnis Jesu, der Teufel ist der Starke, Jesus ist der Stärkere. Die Bibel rechnet mit dem persönlichen Teufel, aber nicht mit einer Witzfigur oder so, wenn schon mal Augsteins Spiegel. Mancher jemand leiht mir den manchmal, schenkt mir, wenn er ihn ausgelesen hat, bevor ich ihn in den Müll transportiere. Und wenn ich dann in Augsteins Spiegel mal reinsehe und wenn der sich schon mal beschäftigt mit der Frage nach der Hölle und dem Bischof Lehmann von der katholischen Bischofskonferenz Fragen stellt über die Hölle, dann hat man natürlich nicht versäumt, ist ganz klar, da so kleine Teufelchen hinzumalen mit Pferdefuß und Schwanz. Es ist ganz klar, dass der Spiegel das nicht lässt. Wir aber glauben nicht an einen solchen Teufel, sondern an eine gefallene Lichtesintelligenz, der auf Erden als Schlange, als Löwe, als Lichtsengel sich betätigt. Eine gefallene Intelligenz, nicht eine Witzfigur, eine mittelalterliche Vorstellung, an die brauchen wir wirklich nicht glauben, sondern was die Schrift sagt. Und Jesus sagt nicht, das ist eine Witzfigur, sondern der Starke, so nennt er ihn. Jesus aber der Stärkere, der Starke, der Stärkere. Lukas 11, 21, 22. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf welche er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Jesus nimmt ihm alles weg, was er hat. Nach Matthäus 12, 29 beraubt er sein Haus, raubt seinen Hausrat. Was der Feind gesammelt hat, was unter seine Herrschaft kam, kriegt er alles abgenommen. Am Schluss hat er nichts. Seine Waffen und seine Beute, alles wird er los. Ich wollte noch mal lesen, was Jakob Kröker übersetzt hat in Römer 5, 18 bis 21. Wie es also durch die Übertretung des einen zur Verurteilung für alle Menschen kam, so wird es auch durch die Gehorsamstat des einen für alle Menschen zu dem Rechtsspruch kommen, der das Leben verleiht. Die Gehorsamstat des einen war Golgatha. Denn wie durch des einen Menschen Fall die Unzähligen als Sünder hingestellt wurden, so sollen auch durch den Gehorsam des einen die Unzähligen zu Gerechten gemacht werden. Das Gesetz ist nur dazwischen hineingekommen, damit die Übertretung ins Unermessliche wachse. Wo aber die Sünde ins Unermessliche gestiegen war, da hat sich die Gnade in ihrem Reichtum noch weit mächtiger erwiesen. Und dazu sagt er als Kommentar, nicht nur wie einst aufgrund des Falles Sünde und Tod wie eine königliche Macht herrschten, sondern weit überwältigender soll der Reichtum der Gnade zur Herrschaft gelangen durch Jesus Christus. Diese Herrschaft wird Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes sein und ewiges Leben wirken in einer Welt, in der die Sünde ins Unermessliche gestiegen ist. Wenn wir also sehen, wie die Sünde ins Unermessliche steigt, wie die Sünde wächst und zunimmt, dann müssen wir nicht die Flinte ins Korn werfen. Ach Herr, und nur klagen und jammern. Ach Herr, wie gut, dass es noch nicht an mich so persönlich herankommt, dass wir hier noch Frieden haben und keinen Bürgerkrieg und so weiter. Ach Herr, sondern wir dürfen wissen, dass aufgrund von Golgatha Gott alles zurechtbringt, auch diese chaotische Welt. Ihm sei Dank. Amen.